Manchmal scheint Gott uns in Phasen zu führen, in denen äußerlich wenig geschieht, Türen schließen sich, Pläne liegen auf Eis, und wir fragen uns, ob unser Weg stehen geblieben ist. Auch Paulus erlebte solche Zeiten, in der Abgeschiedenheit Arabiens und in der zweijährigen Haft in Caesarea. Doch gerade dort vertiefte Gott seine Erkenntnis, klärte seinen Blick für die geistliche Lage der Gemeinden und bereitete ihn darauf vor, einige der tiefsten Briefe des Neuen Testaments zu schreiben. Wer diese Hintergründe wahrnimmt, erkennt, wie sehr Gottes verborgene Führung und die Ausbreitung des Evangeliums miteinander verbunden sind. Verborgen vorbereitet, Paulus und die Offenbarung über Gottes Plan. Die biografischen Linien des Paulus haben auffällige Lücken. Zwischen Damaskus und seinen großen Missionsreisen stehen Jahre, von denen die Apostelgeschichte nur Andeutungen bewahrt. Paulus selbst erinnert knapp, er sei sogleich fort nach Arabien gegangen und dann wieder nach Damaskus zurück. Später verbringt er 2 volle Jahre im Gewahrsam des Felix in Caesarea, während denen scheinbar nichts Entscheidendes geschieht. Doch gerade dieses Schweigen der Schrift deutet an, dass Gott hier nicht vor allem Taten, sondern ein Inneres vorbereitet. In der Stille wird der, den Christus als Werkzeug erwählt hat, von Christus selbst unterwiesen. Paulus bezeugt, ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Die Schule dieser Offenbarung liegt nicht zuerst in der Öffentlichkeit, sondern im Verborgenen. Zweifellos empfing Paulus die göttliche Offenbarung, die der Herr ihm in Arabien gab, auf der Grundlage seiner Kenntnis des Alten Testaments. Paulus war ein hervorragender Kenner des Alten Testaments. Das zeigt sich daran, wie er das Alte Testament in den Büchern Römer, Galater und Hebräer auslegt. Wenn wir diese Bücher lesen, erkennen wir, dass Paulus das Alte Testament gründlich kannte. Darüber hinaus hatte er Einsicht in die Schriften. In diesen stillen Jahren fallen 2 Ströme zusammen, die lange eingeübte Kenntnis der Heiligen Schriften und die frische Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Was Paulus seit Jugendtagen gelernt hatte, wird nun vom Licht Christi durchdrungen. So beginnt sich das Alte Testament vor ihm zu öffnen, nicht als Sammlung frommer Geschichten, sondern als gewebtes Zeugnis des Christus. In 1. Mose erkennt er in Abraham, Sarah und Hagar nicht nur Familiengeschichte, sondern ein Bild für 2 Bündnisse, für Freiheit und Knechtschaft, für Fleisch und Verheißung. Er schreibt, dies hat einen bildlichen Sinn. Die Opfer und Feste, die Wüstenwege Israels und die Verheißungen an die Väter ordnen sich zu einer inneren Linie, in deren Mitte der Gekreuzigte und Auferstandene steht. So wächst in der Zurückgezogenheit nicht bloß theologisches Wissen, sondern ein geschärfter Blick für den Christus, den die Schrift überall bezeugt. Daneben reift in Paulus ein Verstehen der eigenen inneren Kämpfe, die er nicht beschönigt. In Römer 7 beschreibt er das Ringen eines Menschen, der das Gute will und es doch nicht vollbringt, und er spricht von einem anderen Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde. Solche Sprache ist nicht das Produkt eines kühlen Studierzimmers, sondern verdichtete Lebenserfahrung. In der verborgenen Zeit lernt Paulus, wie tief die Macht der Sünde im Menschen greift und wie ohnmächtig das bloße Wollen bleibt, und gerade dadurch wird ihm die Kraft eines anderen Gesetzes offenbar, des Gesetzes des Geistes des Lebens, das in Christus Jesus befreit. Was er später schreibt, ist die geordnete Frucht eines inneren Weges durch Konflikt, Entdeckung und Befreiung. Die langen, erzwungenen Pausen seines Dienstes werden so zu einer Werkstatt der Klärung. Während Paulus äußerlich eingeschränkt ist, ordnet der Herr in seinem Inneren die Fülle von Eindrücken, Schriftkenntnis und Gemeindeerfahrungen. Aus einzelnen Einsichten wird ein zusammenhängender Blick auf Gottes Handeln, die Heilstatsachen Christi, die Geschichte Israels, die Not der Gemeinden und die Kämpfe des eigenen Herzens finden ihren Platz in einem großen Zusammenhang. Aus diesem inneren Gefüge entstehen später die großen Lehrbriefe, Römer, Galater, Epheser, Kolosser, die bis heute die Gemeinde nähren und ausrüsten. Die Jahre, die wie Stillstand aussehen, werden im Rückblick zu dem Boden, auf dem Gottes Offenbarung Tiefwurzeln schlägt. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Die scheinbar stillstehenden Jahre im Leben des Paulus ermutigen dazu, die eigenen unbewegten oder eingeschränkten Phasen nicht vorschnell als Verlust zu lesen. Wenn der Herr einen Menschen für sein Werk gebrauchen will, nimmt er sich Zeit, Herz, Denken und Schriftverständnis so zu durchdringen, dass ein innerer Zusammenhang zwischen Christus, der Bibel und dem eigenen Erleben entsteht. Wie bei Paulus kann daraus ein Wort wachsen, das Gewicht hat, weil es aus gereiftem Erkennen und durchlittenem Ringen kommt. So wird die verborgene Vorbereitung selbst Teil des Dienstes, sie macht fähig, andere nicht nur mit Antworten, sondern mit geordnetem Licht zu dienen. Gottes neutestamentliche Haushaltung, Christus und die Gemeinde im Zentrum. Je länger Paulus über die Entwicklungen in Jerusalem, über die Vermischung von Gesetz und Gnade und über die Spannungen zwischen Juden und Heidenchristen nachdenkt, desto deutlicher tritt für ihn eine Mitte hervor. Er erkennt, dass Gottes neutestamentliche Haushaltung kein religiöses System ist, das alte Gebote durch neue ersetzt, sondern ein lebendiger Vorgang, der dreieine Gott teilt sich selbst den Menschen mit. Paulus beschreibt seinen eigenen Auftrag mit den Worten, er sei Diener nach der Haushalterschaft Gottes geworden, die mir für euch gegeben worden ist, um das Wort Gottes zu vervollständigen. Hinter diesem Ausdruck Haushalterschaft steht das Bild eines Hausherrn, der seinen Reichtum ordnet und austeilt. Gottes Reichtum ist er selbst im Sohn, und seine Haushaltung besteht darin, diesen Reichtum in Christus zu den Menschen zu bringen. Nachdem wir viele Jahre lang alle Bücher der Bibel studiert hatten, begannen wir, die umfassende Offenbarung in den Schriften über Gottes neutestamentliche Ökonomie zu erkennen. Durch das Wort zeigte der Herr uns, dass in dieser Ökonomie der dreieine Gott im Sohn ein Mensch wurde. Das bedeutet, dass die Vollbringung von Gottes neutestamentlicher Ökonomie mit der Fleischwerdung begann. Durch Christi menschliches Leben, seinen Tod, seine Auferstehung und seine Auffahrt wurde alles getan, was für die Vollbringung von Gottes Ökonomie notwendig war. Der Weg dieser Haushaltung lässt sich in der Person Christi erkennen. In der Fülle der Zeit wird der Sohn Mensch, die Fleischwerdung ist der Anfang der neutestamentlichen Ökonomie. In seinem vollkommenen menschlichen Leben zeigt Christus, wie Gott in einem Menschen wohnt und wirkt. Durch seinen stellvertretenden Tod trägt er die Sünde, durch seine Auferstehung bringt er ein neues Leben ans Licht, durch seine Himmelfahrt nimmt er den Platz zur Rechten des Vaters ein. Von dort her teilt er sich durch den Heiligen Geist mit, zunächst, indem er den Jüngern Leben einhaucht, dann in der kraftvollen Ausgießung des Geistes auf alle Fleisch. So wird Christus als lebensspendender Geist gegenwärtig, der in den Glaubenden wohnt, sie innerlich erneuert und sie miteinander zu einem Leib verbindet. Die Gemeinde ist nicht zuerst eine Organisation, sondern der Leib, in dem dieser Christus sich ausdrückt. In den Briefen, die in den Jahren der Reifung und des Dienstes entstehen, entfaltet Paulus diesen Reichtum. Der Epheserbrief zeigt Christus als Haupt über alles und die Gemeinde als seinen Leib, als Wohnung Gottes im Geist und als heranwachsenden, heiligen Tempel. Im Kolosserbrief erscheint Christus als Bild des unsichtbaren Gottes, als Erstgeborener aller Schöpfung, als der, in dem alles geschaffen ist und in dem alles seinen Bestand hat, er ist das Haupt des Leibes und zugleich das Leben der Glaubenden. Im Philipperbrief schimmert das Geheimnis eines Lebens auf, das Christus als inneren Inhalt und Maßstab kennt, und der Hebräerbrief malt Christus als himmlischen Hohenpriester, als Erben aller Dinge und als Mittler eines besseren Bundes. So wird sichtbar, Gottes neutestamentliche Haushaltung ist Christus-zentriert und gemeindebezogen. Alles zielt darauf, dass Christus in den Menschen Gestalt gewinnt und die Gemeinde zu einem Ort wird, an dem Gottes Gegenwart erkennbar ist. Ohne diese Sicht bliebe der Glaube leicht fragmentarisch. Einzelne Themen, Rechtfertigung, Heiligung, Gaben, Gemeindeordnung, könnten nebeneinander stehen, ohne in eine innere Einheit zu finden. Paulus hilft, den roten Faden zu erkennen. Gott hat in Christus gehandelt, um sich selbst mitzuteilen, und setzt dieses Handeln durch den Geist in der Gemeinde fort, bis in der letztendlichen Vollendung alles unter das Haupt Christus gebracht ist. Wer sich dieser Haushaltung öffnet, lernt den Glauben nicht mehr als Addition von Pflichten und Lehren zu verstehen, sondern als Hineingenommensein in einen göttlichen Plan, dessen Mitte eine Person ist. Gerade darin liegt eine stille Befreiung, Christus wird nicht nur Gegenstand der Betrachtung, sondern lebendige Mitte, um die sich Denken, Lieben und Handeln neu ordnen dürfen. Deren Diener ich nach der Haushalterschaft Gottes geworden bin, die mir für euch gegeben worden ist, um das Wort Gottes zu vervollständigen. Denen er sich auch nach seinem Leiden durch viele unwiderlegbare Beweise als lebendig dargestellt hatte, indem er ihnen einen Zeitraum von 40 Tagen hindurch erschien und die Dinge über das Königreich Gottes sprach. Die Einsicht in Gottes neutestamentliche Haushaltung lädt dazu ein, den eigenen Glauben von seiner Mitte her neu zu betrachten. Wo Christus als der konkrete Reichtum Gottes und die Gemeinde als sein Leib in den Vordergrund rücken, verlieren Nebenlinien ihre Macht, uns zu bestimmen. Entscheidungen, Dienste und Beziehungen erhalten Gewicht oder werden relativiert, je nachdem, ob sie dieser Bewegung Gottes entsprechen oder nicht. So wird der Blick frei, das eigene Leben nicht vor allem nach äußerem Gelingen zu beurteilen, sondern danach, ob Christus Raum gewinnt und die Gemeinde als Ort seiner Gegenwart gestärkt wird. Mittragen statt zuschauen, leben im Licht der paulinischen Offenbarung. Die Offenbarung, die Paulus über Gottes Haushaltung empfängt, bleibt nicht im Bereich des Lehrgebäudes. Sie drängt ins praktische Leben von Einzelnen und Gemeinden. In seinem ersten Brief an Timotheus beschreibt er die Gemeinde als Haus Gottes, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Gerade in dieser hohen Bestimmung wird er nüchtern, wenn es um Lehre geht, damit du gewissen Leuten gebieten solltest, nicht andersartige Dinge zu lehren und nicht auf Mythen und endlose Geschlechtsregister zu achten, die eher Streitfragen hervorbringen als die Ökonomie Gottes, die im Glauben ist. Was Paulus hier Ökonomie Gottes nennt, ist dieselbe Haushaltung, die ihn in Kolosser bewegt. Alles, was von ihr wegführt, sei es spekulative Frömmigkeit, gesetzliche Engführung oder charismatische Selbstbezogenheit, wirkt zersplitternd. Leben im Licht der paulinischen Offenbarung bedeutet darum, den Glauben immer wieder von Christus und seinem Werk in der Gemeinde herzuordnen. Wenn wir aus dem Dienst des Paulus zusammengesetzt werden wollen, müssen wir diese vier Bücher studieren. Zusätzlich zu diesen vier Briefen schrieb Paulus auch 1. und 2. Timotheus, Titus und Philemon. Im 2. Timotheusbrief, geschrieben in einer Zeit äußerer Schwäche und innerer Bedrohung, gewinnt der Gedanke des Anvertrauten besonderes Gewicht. Paulus sagt, bewahre das schöne Anvertraute gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Die zentrale Wahrheit des Evangeliums, wie er sie erkannt hat, ist ein Gut, das in die Hände der Gemeinde gelegt ist. Dieses Gut bewahrt man nicht durch äußere Abschottung, sondern im inneren Zusammenspiel von Geist, Wort und gelebtem Glauben. Gleichzeitig denkt Paulus weiter, und die Dinge, die du von mir durch viele Zeugen gehört hast, diese vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Die paulinische Offenbarung ist kein Besitz Einzelner, sondern soll in einer Kette von Menschen weiterfließen, die sie verstehen, bewahren und ausleben. So verbindet sich die Haushaltung Gottes mit einer konkreten Weitergabe über Generationen hinweg. Auffällig ist, wie eng Paulus diese Wahrheitsbewahrung mit einem bestimmten Lebensstil verknüpft. Wenn er Timotheus zur Treue in der Lehre ermahnt, bleibt er nicht bei Begriffen stehen, sondern spricht in derselben Schrift über Charakter und Alltag. Er nennt Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden und fügt hinzu, dass dies zusammen mit denen geschehen soll, die den Herrn aus einem reinen Herzen anrufen. Das Anrufen des Namens des Herrn ist für ihn kein Randphänomen, sondern Ausdruck eines gelebten Verhältnisses zu Christus. Wer Jesus ist Herr bekennt und seinen Namen im Alltag anruft, stellt sich immer neu unter seine Gegenwart und Herrschaft. So wird der innere Zusammenhang deutlich, die Wahrheit über Gottes Haushaltung bleibt lebendig, wo Menschen nicht nur darüber reden, sondern in einem Lebensvollzug stehen, der von der Gegenwart des Herrn durchzogen ist. Aus dieser Verbindung von Offenbarung, Leben und Weitergabe erwächst eine besondere Art von Verantwortung. Wer etwas von der paulinischen Sicht Gottes Ökonomie erkannt hat, steht nicht einfach vor einem Wissensvorsprung, sondern in einem Ruf, sich von dieser Mitte her formen zu lassen. In der Gemeinde zeigt sich das darin, dass Strukturen und Dienste daran gemessen werden, ob sie den Raum für Christus als Mitte erweitern oder verengen, ob sie das Miteinander der Glaubenden als Leib stärken oder schwächen. In persönlichen Entscheidungen wird die Frage wichtiger, ob sie der Bewegung Gottes entsprechen, die auf Christus und seinen Leib hin ausgerichtet ist. So wird die paulinische Offenbarung zu einem Licht, das Alltag und Gemeindeleben gleichermaßen ausleuchtet. So wie ich dich ermahnte, als ich nach Mazedonien ging, in Ephesus zu bleiben, damit du gewissen Leuten gebieten solltest, nicht andersartige Dinge zu lehren und nicht auf Mythen und endlose Geschlechtsregister zu achten, die eher Streitfragen hervorbringen als die Ökonomie Gottes, die im Glauben ist. Bewahre das schöne Anvertraute gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Die durch Paulus entfaltete Haushaltung Gottes gewinnt Gestalt, wo Lehre, Lebensstil und Gemeindepraxis aus derselben Mitte leben. Wo Christus und sein Leib den inneren Maßstab bilden, wird die Bewahrung des anvertrauten Gutes nicht zu einer engen Verteidigungshaltung, sondern zu einem nüchternen, zugleich frohen Hineinleben in Gottes Plan. Das Anrufen des Namens des Herrn, das gemeinsame Nachjagen von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden und die treue Weitergabe der empfangenen Wahrheit werden dann zu stillen, aber tragenden Linien eines Lebens, das in der Spur der paulinischen Offenbarung geht. Herr Jesus Christus, danke, dass du auch die stillen und unbeweglich wirkenden Zeiten unseres Lebens in deine Hände nimmst und sie dazu nutzt, unsere Augen für deinen großen Plan zu öffnen. Du hast Paulus in verborgenen Jahren geformt, seine Sicht geklärt und ihn befähigt, deine neutestamentliche Haushaltung so deutlich zu bezeugen, dass wir noch heute davon leben dürfen. Vertiefe auch in uns die Erkenntnis deiner Person und deines Werkes, damit unser Glaube nicht um Nebensächlichkeiten kreist, sondern von dir selbst als unserem Leben und unserer Mitte geprägt wird. Stärke deine Gemeinde darin, ein Haus zu sein, in dem deine Wahrheit getragen wird, und lehre uns, im Geist mit dir zu gehen und deinen Namen aus reinem Herzen anzurufen. In aller Begrenzung und allen Spannungen schenke uns die Gewissheit, dass du souverän führst und alles auf deine gute Vollendung hinlenkst. Bewahre uns in deiner Gnade, bis wir deine Herrlichkeit in Vollendung schauen. Amen.